Ich hatte noch einen interessanten Aspekt, den du mir gesagt hattest, noch im Kopf, und zwar mit dem Gegenpol von der Masse. Kannst du dazu noch mal vielleicht ein bisschen was sagen?
Es ist so, man muss immer, wenn man auf der Suche nach etwas ist, immer versuchen zu schauen, was ist der Gegenpol von dem. Oder wenn sich das einfach vorstellen, wenn alle Mehrfamilienhäuser verkaufen wollen, was könnte der Gegenpol dazu sein? Schwer zu beantworten, aber einfach die Vorstellung haben, dass man das Gegenteil von dem sucht.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt Red Bull zum Beispiel hat ja ein Alleinstellungsmerkmal oder Branchenführer bei Energy Drinks, und dann wäre jetzt die Frage, wenn jemand Energy Drinks macht, was wäre da der Gegenpol? Vielleicht mit dreifacher Koffeindosis oder vielleicht ohne Koffein oder... Aber auf jeden Fall da nicht eins zu eins auf den Zug aufzuspringen.
Auf keinen Fall, oder? Das ist der ganz große Fehler, wo Red Bull gekommen ist, haben eben die Leute nicht den Gegenpol gesucht, sondern auch einen Energy Drink gemacht. Sie haben nicht geschaut, was ist der Gegenpol zu Energy Drink?
Tee.
Zum Beispiel, ja genau. Oder etwas, das beruhigt, wäre das Gegenteil, ja. Oder? Also ein Drink nehmen, der einen gelassener durchs Leben bringt.
Den Amsterdam Drinks Spezial.
Oder das Gegenteil von dem, oder suchen. Red Bull hat, das war eigentlich mehr oder weniger der Marjewitsch heißt er, glaube ich, so irgend in diese Richtung. Der hatte die Idee und hat herausgefunden, dass es keinen Energy Drink gibt, der das Bordeaux zu diesen Energy Bars isst. Und dann hat er gedacht, dass, wenn man das als Drink machen könnte, den Energy Bar als Drink, oder? So ist er auf die Idee gekommen. Respektive, er hat es noch damit gesehen, dass in Japan ein Energy Drink gegeben hat, der in Japan gut verkauft wurde, aber nicht international. Und dann hat er das gleichgesetzt mit diesem Energy Bar und hat sich dann kundig gemacht und jemanden gefunden, der auch schon so einen Energy Drink hatte. Also der Thailänder, er war ja 50, jeder von denen hat ja 49% gehabt, oder? Der Thailänder und Makiewicz, also von Österreich. Die haben beide 49% und einer hat noch, ein Dritter hat 2%. Die haben bewusst noch einen Dritten genommen, dass wenn sie, dass noch eine Entscheidungsstelle da ist, oder? Sehr, sehr clever gemacht.
Ich hätte auch die 2% genommen von Red Bull. Als Investor hätte ich auch gerne die 2%
das von reicht Red Bull. Völlig. Das reicht, da brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen.
Aber Verzeihung, du warst noch.
Oder und jetzt geht es eben genau um das. Marken, die sind wie ein Baum. Oder etwas hat, eine Marke hat einen Grundbaum. Das ist zum Beispiel ein Grundbaum für Getränke. Oder? Und dann gibt es Äste. Und dann gibt es so Hauptäste mit Wasser, mit Milch und so. Und dann gibt es bestimmte Formen, die sich immer weiter nach außen ästeln. Und irgendwo hat man dann eben diesen Energy Drink. Aber man muss eben dann schauen, was wäre möglich, wo es noch nicht gibt, als Gegenpol zu dem. Hm.
Ja, in meinem Kopf versuche ich das alles aktuell einfach auf das Thema Immobilien zu beziehen. Das ist, finde ich, gar nicht so einfach.
Das ist schwer.
Eine Marke gibt, sondern es ist ja, jeder baut ein Haus, jedes Haus ist von einer Firma gebaut, aber alle machen es irgendwie anders.
Da muss man halt... Oder ich habe ein gutes Beispiel mit einer Firma, auch in Deutschland. Ein guter Freund von mir hat diese Firma beraten. Die haben Toner verkauft. Und Toner verkaufen ist jetzt wirklich kein Thema. Also was kann man jetzt für ein Alleinstellungsmerkmal suchen? Da muss man halt ein wertorientiertes Alleinstellungsmerkmal suchen. Und die haben dann zum Beispiel... das Alleinstellungsmerkmal gemacht, die Firma mit den freundlichsten Stimmen am Telefon. Und die haben das wirklich trainiert und mein Freund da, der hat diese Leute wirklich trainiert. Und wenn du diese Firma telefoniert hast, hast du gesagt, wow, was ist das für eine geile Truppe.
Wow,
Oder ja. Die ist jetzt wirklich gut drauf. Also sei du ganz mit einem Produkt, das natürlich völlig Me Too ist und du unheimlich schwer Konkurrenz hast, oder? Du musst halt etwas finden als Innerei. Ich sage dem, in der DNA der Firma etwas finden oder da hinsetzen, was du als Wertorientierung schaust. Ich habe mal einen Kunden, der war auch im Begriff, der hat so mit den fünf Größen weltweit gespielt, die haben so für Automationsanlagen Komponenten gebaut, waren, ich glaube, zu den fünf wichtigsten der Welt gehört. Dann habe ich alles untersucht und die Konkurrenz war zum Teil besser und moderner. Und wir konnten das aber nicht so schnell ändern. Und wir wollten aber trotzdem die Position verbessern. Und dann habe ich die Strategie gemacht, Ehrlichkeit war die Strategie. Und die Ehrlichkeit war, wir haben den Kunden gesagt, dass wir nicht die Besten sind oder die Modernsten. Das ist ganz wichtig. Diese Offenheit, die ist sowas von durchschlagend. Das ist wie diese VW-Werbung ganz ursprünglich mit dem Käfer. Oder it's ugly, also er ist wüst, aber er bringt dich nach Hause. Also diese Offenheit zu sagen, dass man nicht der Beste ist, normalerweise machen die Leute das gar nicht. Man will ja immer sagen, dass man der Beste ist. Aber das Beste ist sowieso nur relativ. Und wir haben dann mit dem Attribut, und dieses Attribut ist wahr, wir haben das ausdauerndste und das stärkste Produkt gehabt. Also das am wenigsten fehleranfällig ist. Oder? Und dann wir haben nur über die Ehrlichkeit, dass wir nicht die Besten sind, aber wir haben das ausdauerndste. Mit dem ist diese Kunde Nummer 1 geworden weltweit. Oder? Also das heißt mit anderen Worten, man muss ganz tief graben. Ausdauernd sagen die anderen auch, dass man das ist. Aber weil man ehrlich ist, glauben es die anderen. Mhm. Und meines Erachtens, wie wir es getestet haben, war es auch wahr. Aber die Konkurrenz sagt natürlich auch, dass es ausdauernd ist und das ganze Zeug, oder? Weil es darf bei Produktionen keine Ausfälle geben. Weil Ausfälle sind sehr teuer. Und die Kunden schauen auf das. Wenn man aber mit dem Kunden ehrlich umgeht und halt die Karte ganz offen auf den Tisch legt, dann lässt er sich nicht blenden, dass die anderen ein schöneres Design haben.
Ja, dem kann ich was abgewinnen. Ich meine, Ehrlichkeit und Authentizität ist ja immer das Wichtigste eigentlich in einem Verkaufsgespräch oder generell. Also ich glaube, die Menschen haben da ein gutes Gespür für.
Haben ein sehr gutes Gespür. Und so, das meine ich, was man ganz, ganz tief graben muss.
Auch bei Immobilien.
Auch bei Immobilien ganz tief graben und irgendetwas finden, wo ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist, was es auch immer ist. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Kunden beraten und da haben wir jetzt ein eigenes Gütesiegel entwickelt. Oder es geht da um Technologie in der Wasser- und Luftreinigung. Und da ist man natürlich auch dem Gesetzgeber ausgeliefert und man muss da natürlich, da kann man keine Sprüche klopfen, das muss dann auch so sein, wie es ist, oder? Aber wir haben dann selber ein internes eigenes Gütesiegel entwickelt, um einfach einen Qualitätsanspruch einfach zu demonstrieren. Und das ist nur ein kleines Mittel, oder? Aber es wirkt, weil es eine Kommunikation ist, die vertrauenerweckend ist. Aber es muss natürlich nachher stimmen. Also das heißt, man lässt sich dann weit auf die Äste hinaus, wenn dann mal etwas nicht so ist, oder? Muss einem bewusst sein. Oder es darf nicht einfach nur ein Greenwashing sein oder ein Marketing-Gag, oder heute ist ja das Greenwashing so in, oder? Jede Firma ist noch nachhaltiger und noch grüner.
Ja, nachhaltige Immobilien gibt es auch.
Ja, natürlich, ja.
Da hat man einen Ökostromvertrag, im Büro und schon ist man eine nachhaltige Firma heutzutage.
Genau, also das, wenn jemand mit dem Tesla kommt und sagt, er habe ein nachhaltiges Produkt, dann kann ich nur lachen. Oder?
Ja, nee, damit werben wir tatsächlich nicht und das, obwohl natürlich Nachhaltigkeit seine Berechtigung hat, darum geht es ja nicht, aber damit jetzt aktiv zu werben, ist jetzt für unser Produkt jetzt nicht relevant. Ich habe einen Geschäftspartner, der sich zum Beispiel bei mir viel um ich sag mal Akquise kümmert. Und der, wenn der Werbeaktionen macht mit seinen Partnern für meine Firma, dann sagt er immer in den E-Mails, wir nehmen es persönlich. Also als Verwendungszweck oder als, ich sag jetzt mal, Überschrift. Ja, das ist so seine Methode, weil tatsächlich er kümmert sich um alles immer persönlich.
Ja.
Und damit sticht er nochmal hervor. Also es gibt bei ihm als Ansprechpartner keine 20 Weiterleitungen und danach kümmert sich der und der. Er kümmert sich darum und er wirbt dann deswegen damit auch immer, dass es bei mir in der Firma dann, dass wir es persönlich nehmen. Ne?
Genau. Ist herausfordernd, weil es muss dann tatsächlich so sein. Also er darf dann nie darüber stolpern.
Ja, gut. Ist er, also im ersten Moment ist er ja dann der wirkliche Ansprechpartner. Je nachdem, wie es dann weitergeht, kann es sein, dass da auch eine Weiterleitung kommt.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz können sich die Kunden ja trotzdem immer bei ihm melden.
Genau, das immer. Ist wichtig, genau.
Die kriegen ja dann seine persönliche Nummer und dann E-Mail-Adresse sowieso.
Das schafft ja einfach Vertrauen auch. Also darum geht es ja auch bei so einem Gütesiegel. Das könnte ich mir auch für Immobilien vorstellen. Mhm. Wenn man eine verkauft, dass man dann garantiert, das Dach nach unserer Begutachtung hält noch so und so lange und so garantiert man das. Mhm. Das gibt ein Gütesiegel oder dergleichen, dass einfach mehr Vertrauen geschaffen wird.
Ja. Und was ich auch immer empfehle, ist Folgendes, was man machen sollte. Einfach das Ausland recherchieren. Wie machen es die? Oder das heißt zum Beispiel die Firma Krauthaus als Beispiel. Das war, weil einer der Investoren das in den USA gesehen hat. Dann hat er gefunden, das funktioniert in der Schweiz sicher auch. Und dann hat er das in der Schweiz gemacht. Nur schon jeden Monat 2 Stunden die USA googeln. Oder was machen die, wie treten die auf, was haben die für Neuerungen? Es muss nicht nur im Immobilienbereich sein. Mhm. Es kann alles googeln, was irgendwie neu ist. Das kann Street Food sein. Man kann über irgendetwas kann man stolpern und irgendwie eine Adaption herausfinden, wie man etwas machen könnte.
Ich musste auch gerade an die Kapselhotels denken aus Japan. Ich glaube, die kommen aus Japan. Und wir haben im Flughafen Zürich direkt eins gesehen. Dann habe ich auch an Japan gedacht, wo es ja herkommt eigentlich.
Ja, genau. Ja, ja. Unbedingt immer etwas dahin überschauen. Eben nach Asien. Und schauen, gibt es da irgendetwas, was man als Idee vielleicht für sich adaptieren oder es muss nicht eine Adaption sein, sondern einen Impuls dazu gibt. Und wenn man halt, und ich sehe das auch bei uns, wenn man nur in der Schweiz ist und nur die Konkurrenz in der Schweiz anschaut, dann sagt sie, ja, das gibt schon alles, hat schon alles, mir fällt nichts ein. Logisch fällt nichts ein. Du musst einfach weiter schauen als die Schweiz. Und da gibt es ganz pfiffige Kerle da, die irgendetwas machen, wo man irgendwie schaut, wow, wie kommt denn der auf die Idee? Und sich das einfach, und ich mache das auch bei allen Kunden, die ich habe, die Führungskrews, dass sie sich aktiv mit dem beschäftigen. Es gibt 3 Fragen, die ich stelle, wenn ich zu einem Kunden gehe. Die erste ist, wann hast du zuletzt direkte Konkurrenz gegoogelt? Hm. Bekommt in der Regel nichts, sage ich dir.
Die Frage stellst du den Führungskräften?
Stell
oder der Marketingabteilung?
Ja, wann haben sie das letzte Mal die Konkurrenz gegoogelt? Bekommt nichts. Die zweite Frage ist, dann haben Sie das letzte Mal den Markt gegoogelt. Dann hört schon ganz auf. Und nachher, die dritte Frage wäre dann noch eben, wann haben Sie fremde Märkte gegoogelt, um eben zu schauen, wie, in welchen Märkten welche Innovationen stattfinden. und dann kommt gar nichts, also er kann es vergessen. Und es geht nicht darum zum Kopieren, es geht einfach darum, etwas frisch zu bleiben im Kopf, dass man sich damit beschäftigt, dass es außerhalb der eigenen Grenze halt trotzdem noch etwas gibt, das man nicht kennt.
Ja, ich glaube, viele gehen dann sehr in ihren Bereich rein, in ihren Themenbereich, ja, wissen dann vielleicht über die kleinsten Teile alles, aber vergessen dann so ein bisschen das Große drumherum, was um sie eigentlich passiert, was ja der Markt ist, was die Leute denken.
Genau, absolut.
Ja.
Ja. Und so kommt man auf Ideen. Wie macht ein Markt, wo gibt es Nischen, wie hat er das gesehen? Einfach sich mal darauf einlassen.
Ja. Nö, ein super Tipp. Also ich denke mir auch, das ist ja vor allen Dingen auch ein abgesegnetes Geschäftsmodell. Wenn man sieht, in Amerika funktioniert das, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man solche Geschäftsmodelle ja auch hier übertragen kann.
Ja, natürlich. Und oft machen es die Amis noch so, dass sie dann auch noch Fernsehsendungen daraus machen. Also wie sie renovieren oder was auch immer. Ja. Es gibt so eine Sendung, die schaue ich sogar ab und zu, wenn ich zufälligerweise dran klicke, die heißt Fixer Opper.
Genau,
Fixer Opper. So dieses Ehepaar, das da.
Wir machen ja Fixer Opper auch gerne.
Und da, jetzt kann man sagen, ja gut, das ist Amerika und die tackern ja so oder so nur da Latten zusammen. Aber es geht überhaupt nicht um das. Es geht darum, wie die das sehen.
Absolut.
Und ich finde, die machen das fantastisch. Und wie die rangehen und wie sie das kreativ umsetzen, ich finde das toll.
Es hat ja einen Unterhaltungswert und deswegen seine Daseinsberechtigung. Also müssen wir jetzt auch eine Fernsehsendung starten.
Wir starten jetzt eine Fernsehsendung.
Ich hab ja solche Produkte. Ich kaufe ja auch gerne sanierungsbedürftige Objekte. Die mache ich dann so schön. Ich habe nur noch keine Gelegenheit, ein Fernsehteam mitzunehmen.
Ja, genau.
Aber müsste man in Deutschland ja eigentlich auch noch machen.
Gut, aber dafür gibt es ja heute auch das Internet, Broadcast Yourself. Also du brauchst ja heute kein Team mehr, du brauchst einfach nur ein Handy und musst ein bisschen reden.
Ja.
Aber wenn der Rolf Gruber sowas schon guckt, dann kannst du ja bald auch meine Sendung dann gucken.
Die Immopuls Fix and Flip Sendung.
Ja, es fängt natürlich klein an, oder? Man fängt mal mit dem Handy an und dann wird es etwas professioneller. Und schon kann man so einen YouTube-Film irgendwie machen, der interessant ist und lustig ist und die Leute aufschauen.
Weil jetzt kommen wir vielleicht auch zu einer Frage, die mich interessiert hat. Du bist ja sehr strategisch unterwegs. Du gehst ja gar nicht so in die Details und sagst dann, gestaltet den Flyer so und so. Du bist ja eher eine Stufe drüber und machst das ja prozessual und strukturiert. Aber wie stehst du zum Beispiel so zu Guerilla-Marketing? Also es ist jetzt für mich so eine Fernsehsendung von Fix and Flip, jetzt zwar nicht direkt Guerilla-Marketing, aber ist ja auch eine Form von, ich sage jetzt mal, was anderes als nur Social-Media-Posts.
Ja. Ja, Guerilla-Marketing gibt es schon sehr, sehr lange. Also wo man irgendwelche Produkte irgendwie schräg irgendwo hineinpositioniert, finde ich absolut wichtig. Okay. Also, oder alles, was Aufmerksamkeit erzeugt, ist gut. Und wenn diese Aufmerksamkeit noch in die Richtung geht, dass es noch fasziniert, oder dass man noch sagt, wow, oder? Dann ist es in die richtige Richtung. Leute lieben, wenn etwas Faszinierendes, sie lieben etwas, das fasziniert. Und Guerilla-Marketing, etwas schräg sehen und so, finde ich absolut wichtig. Wenn man in diese Richtung etwas hat und investieren möchte, es muss aber gut sein. Ich habe zum Beispiel mal Volvo zugeschaut. Da haben die in Zürich im Bahnhof drin so ein Auto, so einen neuen Volvo hingestellt und dann haben so irgendwelche Künstler irgendwie den so rumgespritzt und den irgendwie so verunstaltet. Und die haben so das als Kampagne, haben die das so gemacht. Und dann habe ich denen so zugeschaut und dann habe ich einfach so gewusst, das kann nichts werden. Die machen das jetzt und dann wird das wieder sterben, weil das so gegen die Marke Volvo ist. Du kannst jetzt aus der Marke Sicherheit, Volvo Sicherheit und langlebig, kannst du kein fancy Produkt versuchen zu machen. Du kannst über gutes Design kannst du dich wieder neu positionieren. Aber du kannst diesen Schritt nicht machen. Das nimmt das Zielpublikum nicht ab.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt in dem Punkt. Wir machen jetzt die Kampagne, wir verunstalten Ihre Immobilie oder wir springen da mal drauf. Wird ja auch nicht klappen,
wenn die Leute ganz anders orientiert sind. Kein Fall, dann genau sind die bescheuert.
Es ist ein bodenständiges Produkt und dann hat man da so, sei es mal eine
Zug. Das genaue Gegenteil dann ja eigentlich.
Ja, natürlich. Ja. Also das darfst du nicht tun. Also nur weil jetzt ein Marketing-Fuzzi meint, er habe jetzt eine tolle Idee, muss natürlich da eben die Geschäftsführung natürlich da einen Riegel vorschieben, wenn sie so etwas zu Gesicht bekommt. Also das ufert dann aus, wenn eben die Marketingabteilung dann irgendetwas in diese Richtung tut. Weil du kannst deine Marke nicht einfach von heute auf morgen drehen. Das geht nicht. Und bei Volvo wäre es sogar noch grundlegend falsch.
Also auch das Guerilla-Marketing sollte sich an den Werten orientieren, die
absolut,
auch in der Firma existieren.
Ja. Du musst auch schon mal wissen, wie ist das Produkt oder die Leistung schon mal in den Köpfen der Menschen. Das musst du vorher mal rausfinden. Und du darfst deine anerkannte Zielgruppe darfst du auch nicht enttäuschen. Oder das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist wie zum Beispiel, in der Schweiz gibt es Pfannen, die heißen Kuhn Rikon. Das ist so eine super Pfanne. Das war mal ein Vorzeigeprodukt der Schweizer Pfannenindustrie. Und natürlich haben die dann auch begonnen, die Markenexpansion zu machen. Brand Extension nennt sich das, wo man versucht, mit Dingen, die man noch zu den Pfannen dazu machen könnte, um zu verkaufen, um noch mehr Umsatz zu generieren. Das ist etwas, was ganz schwierig ist zu machen. Dann haben die zum Beispiel auch noch Zapfenzieher gehabt, Korkenzieher. Nur war das so, dass die Pfanne, die ist langlebig und die besteht ein Atomkrieg. Oder? Und jetzt machen die noch Korkenzieher unter demselben Namen, Kuhn Rikon, und der bricht aber nach 2 Monaten auseinander. Also das heißt, du kannst dir mit etwas, was du denkst, das ist eine gute Idee, kannst du dir dein Hauptprodukt kaputt machen. Also das heißt, du musst wissen, mit was ist dein Produkt in den Köpfen, und wenn du was machst, dann muss es diese Werthaltigkeit, die in den Köpfen der Menschen ist, musst du erreichen. Sonst musst du eine zweite Marke machen mit einem anderen Namen, wenn du noch Geld verdienen willst mit günstigen Produkten.
Aber verbessert dein Hauptprodukt.
Dein Hauptprodukt darf es nicht zerstören.
Ein gutes Beispiel mit dem Negativ-Branding bzw. mit dem schiefgegangenen Guerilla-Marketing von Volvo. Fallen dir denn noch gute Guerilla-Marketing-Aktionen ein, wo du sagst, wow, da ziehe ich meinen Hut?
Ja, also wenn wir bei der Autoindustrie bleiben wollen, Mini hat das sehr gut gemacht, als Mini auf den Markt gekommen ist, also von dem BMW Mini, oder wo der alles neu designt wurde. Die haben dann in Fußballstadien hineingestellt, die haben auch der Filmindustrie gute Autos geliefert und so. Die haben dann mit sehr guten Auswahlen ihr Auto sehr, sehr gut unter die Leute gebracht. Habe ich dazu mal eine gute Guerilla-Kampagne gefunden. Oder sie einfach irgendwie auf die Sitze zu stellen, irgendwo in einem Fußballstadion drin. Mhm. Und ich habe selbst einmal eine Mini gefahren. Und Mini hat den Vorteil, dass es sich zur Love Mark entwickelt hat. Also Love Mark ist etwas, was die Leute lieben. Das ist anders als die Leute mögen, wenn man etwas mag, das ist gut, aber man mag den Konkurrenten auch. Mhm. Aber lieben ist etwas anderes und der Mini, der wird geliebt.
Hat ja auch so richtig Fans dann.
Der hat wirklich Fans, oder? Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, den Mini kannst du hinstellen, wo du willst. Das ärgert niemanden.
Ja, sehe ich.
Kannst du es hinstellen, wo du willst? Du kannst sie aufs Trottoir stellen, überall die Leute laufen da ringsherum, es macht ihnen völlig Wurst. Es ist völlig gleich, ärgert sich niemand, stellst du einen Mercedes hin, ärgert sich jeder.
So ein Transporter, Sprinter, welcher Handwerker ist da gerade legal?
Ja, nein, Handwerker finde ich noch okay, weißt du, die sind wenigstens, klar, die sind am Tun, oder? Aber ich meine jetzt so frech parkieren, oder?
Genau, ja.
Ist frech parkieren so als mit Mercedes bist du gleich, also gleich die.
Dann bist du der BMW, dann bist so der Assi, der...
Ja, genau, aber Mini, da kannst du hinstellen, wo du willst, haben alle gern.
Ist einfach sympathisch.
Einfach sympathisch, super.
Ignoriert man einfach. Ist wie, du hast ja gesagt, die haben das ja in Filmen platziert bei Hollywood. Dann hat man unterschwellig damit nichts Negatives, ja, ist okay.
Und man kennt es ja vielleicht auch, weil man es öfters mal gesehen hat.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Gibt es eine Werbekampagne, die du persönlich mal gemacht hast, die dir wirklich in Erinnerung geblieben ist, oder wo du sagst, ja, das war die beste, das ging richtig ab?
Ja, das ist aber jetzt eine sehr kleine Kampagne, aber die war wirklich gut, weil sie auch für mich neu war. Und zwar habe ich für diese Firma Krauthaus haben wir Fernsehspots gemacht. Und das war wirklich ein sehr, sehr schmales Budget. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie man das macht. Ich habe die Fähigkeit, dass ich Nutzen formulieren kann. Oder die meisten wissen nicht, was ein Nutzen ist. Die meisten Leute sagen immer nur, was sie tun, aber sie sagen nicht, was dieses Tun bewirkt. Und die Wirkung aus dem Tun ist der Nutzen, der generiert werden sollte. Also das soll als Nutzen darüber kommen, dass es ein Bedürfnis schafft, mehr darüber zu wissen, weil man diesen Nutzen haben will. Und da braucht es nicht viel dazu. Und dann habe ich nur Spots gemacht. Wir haben drei Leute genommen und die haben einfach nur einen Satz gesagt, also zwei, drei Sätze, aber das so gut hingekriegt, dass der Nutzen so dermaßen gut rübergekommen ist, oder? Und das Ziel war, und das war der Spot, den ich gemacht habe, die Aufgabe war, dass die Leute ins Internet gehen. Oder einen Spot schauen, das geht ja noch, oder? Und irgendwie in Erinnerung behalten. Aber die Aufgabe war, und die habe ich mir auch selbst so gestellt, dass die Leute, wenn sie diesen sehen, dass sie gleich ins Internet gehen. Also spätestens nach 20 Sekunden wollen wir Reaktionen sehen auf dem, wir haben das überprüft, oder? Wie viel gehen jetzt da rein? Und normalerweise habe ich so gedacht, ja, wenn wir gut sind, dann sind so nach 20, 30 Sekunden kommen da irgendwie einige, dann sehen wir das. Aber ich habe definitiv nicht gewusst, wie schnell das Leute im Internet sind. Das habe ich nicht gewusst, wie schnell das geht. Ich meine, ich habe das Handy nie in der Hand in der Regel. Aber es gibt Menschen, die haben das Handy ununterbrochen in der Hand.
Kenne ich von anderen natürlich nur.
Genau. Und schon nach 2 bis 3 Sekunden, ist kein Witz jetzt, oder, sind schon hunderte von Leuten reingegangen.
Nach diesem Werbespot.
Oder? Und dann nach einem Spot, also nach 32 Sekunden, hat es ein gemacht, gezeigt, und der ist dann hochgegangen, so bis 300, 400. Und dann waren aber noch über Stunden, waren dann über 3-4 Stunden waren zwar immer 300-400 Leute drin. Oder, also das heißt, natürlich sind viele schon alle wieder raus, aber sind immer wieder neu gekommen, oder? Und das war für mich der, würde ich jetzt mal sagen, der erfolgreichste Spot. Also die erfolgreichen Spots. Weil man es trotzdem geschafft hat, das Ziel erreicht, so und so viele Menschen tatsächlich gleich ins Internet zu bringen und sich dann eben Informationen zu holen. Und die Werbespots, die waren eben nicht länger als 10 bis 15 Sekunden.
Hast du denen da kostenlose Minis versprochen? Was war denn der Inhalt dann? Also wie hast du
das geschafft? Nein, der Inhalt war wirklich nur das Geld richtig anlegen und vor allem den Hauptnutzen, Hauptsicherheit, also Sicherheit in Finanzen durchgeben. Und vor allem zuerst, es ist ein alter, uralter Trick, oder? Man kommuniziert etwas, dass die Leute ein Problem schon damit hatten. Und dann gibt man ihnen über einen guten Nutzen die Lösung dazu.
So nach dem Motto, sie wollen ihr Geld sicher anlegen und denken sich, aber die Verwaltung könnte Mühe kosten.
Genau.
Hier haben sie das Produkt ohne Verwaltungsaufwand anzulegen.
Genau. Aber ganz einfach, aber sehr interessant formuliert natürlich. Oder, aber schon in die Richtung, aber etwas anders formuliert. Und so funktioniert es. die meisten versuchen, irgendwelche Imagefilme zu machen und da ist irgendwie wenig Inhalt drin.
Ja, das ist auch meine Beobachtung, zum Beispiel so ganz große Konzerne, die wirklich auf, ich sage jetzt mal, auf Branding und Luxus eher Wert legen oder Luxus-Branding. Apple zum Beispiel kann ja auch einfach nur tanzende Menschen durch die Straße schicken mit einem iPad oder mit einem iPod im Ohr oder die hören dann Musik und da steht ja nicht drin, wir haben den größten Speicher, die sagen nicht, unser Akku hält so lange, sondern da ist einfach eine Frau, ein Mann tanzen durch die Straße, hört Musik und alle kaufen danach Apple-Produkte, weil die denken sich so super, so fröhlich und das ist halt, geht in Richtung Image.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal so ein klassisches Unternehmen, was jetzt wirklich auf den direkten Abverkauf zielt und jetzt nicht nur unbedingt nur den Ruf sich erarbeiten will. So höre ich das ja raus bei deinem Klienten, Crowdhouse. Die können natürlich auch Imagefilme machen, aber ob danach sich 300, 400 Leute auf die Seite ein...
Ja, kommt niemand. Du musst einen Knopf drücken bei den Leuten. Also du musst ihnen einen Knopf drücken. Wobei jetzt was ein lustiger Spot war, der war letzthin, habe ich den gesehen, auch Apple, der mit dem Traktor, fährt. Das ist wirklich lustig, kennst du nicht? Das ist wirklich lustig, der hat genau das Gegenteil von Fancy. Da ist ein Bauer, der fährt in den USA auf dem Traktor in der Mitte der Straße. Und die Straße geht, man sieht das, geht über hunderte Kilometer einfach geradeaus. Mhm. Oder? Und er fährt in der Mitte mit dem Traktor und dann hat er das Handy hier und er hat das Navigationsgerät eingeschaltet und fährt nach dem Navigationsgerät, fährt er diese Straße entlang. Und dann ist der Satz, irgendwie Akku hält so und so viele Stunden. Ja. Also einfach eine sehr lange Akkuzeit. Und ich finde das lustig kommuniziert.
Ich glaube, Humor zieht ja eigentlich immer, oder? Also die Kampagnen, die mir auch immer in Erinnerung bleiben, sind meistens die lustigen. Bei uns gibt es da zum Beispiel Frühkölsch, das ist eine Biermarke. Die haben immer so kreative Anzeigen mit ihren Bieren. Sixt, der Autovermieter, die haben auch oft so kreative Sachen, wo man auch mal lachen muss. Und das bleibt wirklich in Erinnerung.
Das finde ich gut, oder? Und der Nutzen ist gut kommuniziert. Oder es ist einfach lang und man sieht den einfach so mit diesem Navigerät auf dem Traktor. Ja. Also man kann es schon gut machen, aber es muss nicht immer lustig sein. Einer der besten Spots, den es je für mich gegeben hat, da hast du geweint, wenn du den siehst. Sind die Tränen gekommen?
Von Edeka, die Weihnachtswerbung?
Das war ein Spot von Fleurop. Fleurop ist, du kannst telefonieren und dann bekommst du
Blumen.
Oder? Und der Spot, der war so dermaßen gut. Das ist so, da ist eine alte Frau, steht am Grab ihres Mannes. Und sie ist da so am Grab so ganz in sich gekehrt, oder? Und da kommt so der Fleurop-Mann und gibt ihr einen Blumenstrauß und ein Kärtchen. Und dann nimmt sie das Kärtchen und dann spricht eine Person, was in diesem Kärtchen steht, oder? Und dann ist es ihr Mann, der da im Grab liegt, spricht zu ihr auf dem Kärtchen. Und er sagt, ich habe gewusst, dass du heute hier bist. Und ich will dir einfach sagen, wie sehr ich dich liebe und immer geliebt habe. Und das ist sowas von schön gefilmt und sowas von stark, sowas von emotional. Und ich bin absolut der Meinung, das ist ein Marketing-Missverständnis, dass es immer fancy und immer aufgetrieben sein muss. Das Gegenteil, das ist viel stärker. Oder eben jetzt zum Beispiel, da zwar die Emotion, zwar Trauer, oder die ist da aber so gut übersetzt und so herzlich übersetzt und so sinnig übersetzt, oder? Dass ich gefunden habe, das ist schon etwas, wo eine unheimliche Stärke besitzt.
Ich glaube, viele trauen sich da vielleicht nicht dran.
Die trauen sich nicht dran, so etwas zu machen. Die haben das gemacht, also sehr gut umgesetzt, auch sehr schön gefilmt. Oder auch die Leute sehr, sehr gut gecastet, also sehr gut gemacht. Also hochprofessionell. Aber es lohnt sich auch in dem nachzudenken, wenn man jetzt im Marketing tätig ist.
Ich meine, es muss zum Produkt passen, aber auf der anderen Seite ist, weil ich glaube, jetzt wenn Red Bull mit traurigen oder mit emotionalen Sachen kommt, dann greift das wahrscheinlich nicht so, aber vom Grundsatz Blumen, das überträgt sich ja sehr gut auf das Produkt. Ne? Ja. Und da kann man ja die Leute auch dort emotional abholen.
Ja.
Das ist ja.
Ich glaube, das ist ja auch sowas, weil wir jetzt gerade schon wirklich die guten Spots besprochen haben. Sowas geht dann ja auch, man sagt, viral. Also, dass es sich viele Leute angucken, dass es viel diskutiert wird. Gibt es, egal womit, mit Trauer, Freude, wie auch immer, gibt es eine Faustformel, wie man viral gehen kann?
Wie man viral gehen kann? Nein, also die kenne ich nicht.
Was hilft denn dabei? Hm? Was hilft denn dabei, viral zu gehen? Also, dass man wirklich mit einem Spot, mit einem Beitrag, mit einer Werbemaßnahme, mit wenig Aufwand, dann trotzdem Mundpropaganda erzielt, weitergeleitet wird, dass es halt einfach nur schnell sich ausbreitet, ohne weiteren Input von uns.
Ja, es muss einfach eine gute Idee dahinter sein. Oder dass so etwas geschieht. Meines Erachtens, wie ich es beobachtet habe, sind alle guten Dinge, die viral gegangen sind, nicht so geplant gewesen. Oder es ist wie ein Ausscheren dessen, was man über die Erwartungshaltung, die man selbst gehabt hat, viel erfolgreicher wurde. Weil es irgendetwas getroffen hat, das jetzt gleich irgendwie aufgepoppt ist in der Gesellschaft, die gleich jetzt etwas hochkeimt. Aber ich habe noch nie etwas gesehen, der Federer irgendwie im Spot drin war, das dann gut verteilt wurde. Aber das war nur, weil der Federer dabei war. Aber sonst irgendwie etwas aus dem normalen Leben heraus ist nicht einfach gemacht. Wenn der Federer dabei war, dann war immer viel Geld dahinter. Dann hatte man das Marketingbudget, um das irgendwie zu drücken.
Entschuldige, das von euch, aber Federer?
Roger Federer,
der Roger Spieler. Federer.
Ja, genau.
Ja, den kennt man natürlich.
Ja.
Und genau. Das heißt, da hat man natürlich einen sehr großen Influencer-Sportler, der dort auch einfach seine Bekanntschaft mit reinbringt.
Genau, exakt. Dann gehen die Dinge auch viral, wenn es da mal was Lustiges oder was etwas Schräges ist. Aber das wäre nicht möglich, ohne du hast diese Person dabei. Aber viral etwas zu machen, das mit wenig Geld einfach einen hohen Effekt gibt, das kannst du, habe ich noch nie gesehen, dass es geplant wäre.
Ja, das fällt dann einfach auf fruchtbaren Boden,
ja.
Aber das kann man nicht wirklich von vornherein so planen. Das wird einfach von der Gesellschaft so gerade als aufgenommen und sagt, das trifft den Zeitgeist und schießt hoch, aber das ist halt schwer dann greifbar. Aber die Frage trotzdem, jetzt mal an den Marketing-Spezialisten, wenn man dir jetzt sagen würde, du hast ein Budget von 1.000 Euro, was wäre da deine Maßnahme? Oder sagen wir mal 5.000 Euro, ich glaube 1.000 ist ein bisschen zu wenig. Du hast jetzt du fängst jetzt etwas an, eine Sache, du bist jetzt der Gegenpol von Red Bull und hast jetzt 5.000 Euro. Was würde Rolf Gruber dann machen?
Kommt natürlich auch wieder auf das Geschäft an, was man da macht. Ich würde mir zwei Mitgliedschaften eines Clubs auswählen, wo irgendwie zwischen 1.000 bis 2.000 Euro wären, und dann mich an solchen Veranstaltungen noch mit Gästen und so Leute kennenlernen.
Also du würdest wirklich diese private und persönliche Schiene gehen?
Ich würde die persönliche Schiene gehen, weil mit 5.000 Euro bist du nirgends. Wenn du irgendetwas machst, was, ob jetzt übers Internet oder wo auch immer, was du da machst, kannst du völlig vergessen. Entweder, wenn du so ein schmales Budget hast, was so viele haben, dann ist es einfach Eigenengagement, das man einfach hineinsetzen muss, und das darfst du nicht rechnen. Oder wenn du zum Beispiel zu eben LinkedIn gehst, da kriegst du keine Firma, die für dich dann eben die Arbeit macht für 5.000 Euro. Da so höchstens die Anfangsgespräche hinter dir. Also das heißt, wenn du da, da musst du halt selbst machen.
Und dann bist du ja am Ende über 5.000 Euro, wenn du deine Arbeitszeit tatsächlich reinrechnest.
Das kannst du nicht, darfst du nicht rechnen. Oder du machst dann irgendein kleines Buch. Was ich auch immer wieder herausgefunden habe, du musst irgendetwas machen, wo andere Leute downloaden können, weißt, wo du promoten kannst zum Downloaden. Ich habe zum Beispiel auch so ein Büchlein, die 12,5 Gesetze über Branding, oder?
Das werden wir auch verlinken in unserem Podcast, das könnt ihr dann auch alle downloaden.
Ja.
Hast du dann uns den Download-Link geben? Dann sollen die das auf jeden Fall auch mal downloaden.
Genau.
Oder
immer etwas, wo Downloading ist. Aber bei 5.000, da gehst du in zwei Vereine, wo du weißt, da die zu deiner Zielgruppe.
So ein super Tipp. Golfclub und dann vielleicht noch irgendwie ein Unternehmerclub.
Irgend so ein Unternehmerclub. Golf musst du natürlich dann spielen können und muss natürlich dann, kannst du vermuten.
Aber dann so ein Stück Rasen raus.
Und kostet vermutlich etwas mehr als 5.000 Euro.
Ja.
Und sonst einfach schauen, dass du dann gute Connections kriegst und da wieder Geld reinholst, um wieder verwenden zu können, weil es muss ja etwas sein, wo sich ja Geld wiederbringt. Und in einem Golfclub musst du etwas länger Mitglied sein, dass sich, denke ich, beginnt auszuzahlen.
Ja. Das war jetzt auch nur ein Beispiel, aber dann, ich kann das sehr gut verstehen, dass man sagt, je geringer das Budget ist, kann man sagen, desto mehr muss man über die persönliche Zeit und die persönlichen Gespräche gehen.
Absolut, ja.
Dann würden wir das Ganze nochmal erweitern als Sachverhalt und sagen, jetzt hast du ein Budget von 1 Million Euro. Was würde Rolf Gruber mit einem Werbebudget von 1 Million Euro machen?
Kommt natürlich auch wieder auf den Markt drauf an.
Sagen wir jetzt mal, wir haben ein neues Produkt, was du rausbringen willst.
Welchen Markt?
Einen Lifestyle-Markt.
Okay, da bist du mit 1 Million, kommst du nirgends hin.
Ne?
Nein.
Dann müssen wir
Lifestyle musst du, Lifestyle hast du, kommt mit 1 Million nirgends hin.
Dann nehmen wir einen konservativeren Bereich. Oder was würde dir denn persönlich Spaß machen? Womit würdest du dich beschäftigen und dort dann sagen, 1 Million
gefällt? Oder wir sagen im Immobilienbereich.
Immobilien können wir auch nehmen. Ein Werbespot in einem Super Bowl für 3 Sekunden.
Nein, würde ich nicht machen. Ich würde keine, würde ich nicht machen.
Das war jetzt auch nicht wirklich Scherz.
Vermutlich würde ich in, kommt drauf an, in ein gutes System investieren, um Leute zu gewinnen, für dich Immobilien zu verkaufen. Also ich würde das Geld so einsetzen, ich würde das Geld nicht in irgendwelche Maßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen umsetzen, sondern ich würde, wenn schon, die Energie darauf setzen, wie kann ich mein Geschäft erweitern. Also wie könnte ich mehr Immobilien verkaufen, mit welchem System oder mit welchen Leuten?
Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil genau das machen wir gerade oder mache ich auch insbesondere gerade, habe ich ihm gestern noch gesagt, dass das jetzt die nächste Stufe ist, dass wir da jetzt auch mehr Vertriebspartner zu unserem Unternehmen holen.
Da würde ich suchen und da die richtigen Leute finden. Da brauchst du Geld, weil du hast nicht von Anfang an die richtigen, oder? Also schon vielleicht, aber du hast auch Leute, die vielleicht...
Es bedarf Geld,
wieder rausfallen, oder? Und da ein gutes System finden, der Entlöhnung und allem drum und dran. Und da ein gutes Charakteristikum schaffen und aufbauen. Also, dass man eine gute Wahrnehmung bekommt, eine gute Kultur pflegt gegen außen, dass die Leute geschult sind, dass sie, dass es für einen Namen stehen, weißt du, dass es irgendwie da richtig rüberkommt. Also, wie auch immer dieses System wäre, was sie da ausknobelt, in diese Richtung die Millionen investieren. Sonst ist das Geld schnell weg und du hast kein Return gezogen.
Das ist ja eine total interessante Sichtweise, weil wir würden jetzt eher denken, 1 Million, wie viele Sekunden Super Bowl-Werbung ist das? Wie viele Plakate kann man damit kaufen?
Ja.
Und gar nicht darüber nachdenkt, wie kann ich das jetzt in meiner Firma erstmal so aufbauen, dass das überhaupt fruchtet, wenn ich dann in die Kommunikation mit außen trete? Ja. wie baue ich die Leute auf, was sind die Werte. Und das ist ja alles Marketing.
Oder zum Beispiel diese Werbespots, die wir gemacht haben für Krauthaus, das hat so funktioniert und war so gut, weil die Firma schon gut dasteht. Oder die haben viel investiert in die Firma. Das sind eigentlich, die Spots sind eigentlich, die hätten die gar nicht nötig gehabt. Sie haben es einfach gemacht, weil sie Lust hatten. Aber es war so oder so, eigentlich hätten sie, die haben genügend Kunden und schon gehabt, oder? Also die haben es einfach gemacht, weil sie Lust dazu hatten. Und da ist es irgendwie wie was anderes. Aber wenn du eben sagst, ich habe 1 Million, da müssen nachher so und so und so viele Kunden daraus gewonnen werden, damit ich diese 1 Million wieder natürlich zurückbekommst. Und jetzt bei diesen Werbespots, zum Beispiel bei Krauthaus, da sind einfach die Leute gegangen und haben mal geschaut. Aber die wichtigsten Leute waren sind die Investoren bei denen, und die haben die. Also die Investoren stehen Schlange. Also das heißt, eigentlich die richtige Zielgruppe, wo sie hätten bearbeiten müssen, das war aber bewusst, waren eigentlich Leute, die eben Häuser zu verkaufen haben. Aber die waren durch diese Spots waren die nicht eigentlich gefunden. Aber grundlegend hätte man diese 1 Million investieren müssen. Wie findet man eben Leute, die Häuser verkaufen?
Wo ist der Engpass auch? Wo ist dann der Engpass, das zu
identifizieren? Ja, genau, oder? Zu identifizieren, genau. Oder? Jetzt haben die einfach Freude gehabt, dass man sie draußen etwas mehr kennenlernt. Aber die Investoren, also die haben schon lange das gerochen, dass es eine gute Firma ist. Von dem her ist es noch spannend. Eben, aus welcher Sicht siehst du das? Und jetzt bei euch, wenn du da versuchst, Aufmerksamkeit zu erreichen über Kommunikationskanäle, und da, wo die Leute dann einfach irgendwie sehen, ja, wenn es dir diesen direkten Rückfluss nicht gibt, nur weil du irgendwo Plakate hast, da kommt niemand, wenn du Plakate hast, draußen, oder? Da geht niemand hin und schaut sich jetzt da, oder geht schnell aufs Handy da rein und schaut, was macht ihr jetzt? Außer ihr hättet so einen Eyecatcher, dass es kracht, dass jeder wissen muss, was ist es.
Ein super Punkt, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist auch, also deckt sich mit meiner Beobachtung, dass wenn man jetzt irgendwo jetzt ein Plakat mietet, dann passiert da nicht so viel, als wenn man nochmal 2, 3 alte Kommunikationslinien mit Personen, die man hatte, nochmal reaktiviert, mal anruft, fragt, wie sieht's aus, hast du im Moment nochmal ein Objekt, was man kaufen kann? Da kommt immer ja, oder ich kenne doch den und der hat noch letztens was gesagt, ich melde mich nochmal in 2 Tagen bei dir. Da kommt viel mehr.
Kommt viel mehr.
Und überhaupt, das war ja kostenlos. Ich meine, wir haben Flatrates, wir können anrufen und da braucht man nicht für 1.000 Euro ein Plakat irgendwo für 1 Woche in der Stadt aufhängen.
Nein, das ist
ein Imagepflege.
Ja, ja, da macht ihr zwar Image, aber das ist für mich immer so anrüchig. Also wird viel von Werbern, wird immer von Image gesprochen, weil über Image musst du dich nicht rechtfertigen, wenn nichts kommt. Also darum ist es so beliebt.
Das
oder?
Image ist gut, aber es kommt nicht zu.
Es kommt zu, genau. Also kannst du dich immer raushalten. Ja, es war ja für Image.
Interessant.
Oder? Aber ja, was bringt Image? Und das bringt mich immer auch wieder auf den Punkt, oder? Nur Verkäufe bringen Image. Weil über einen guten Verkauf hast du einen zufriedenen Kunden und der macht Image. Es gibt grundlegend keine Image-Werbung, das ist einfach Geld rausgeschmissen. Weil Image geht nur über gute Verkäufe. Oder wenn ich zum Beispiel mit Puma-Schuhen, das ist zwar keine Puma-Schuhe, aber wenn ich jetzt mit Puma zufrieden bin, oder? Und ich bin Puma, ich liebe Puma als Marke, oder? Dann stehe ich für diese Marke ein. Und wenn die das hält, was ich von dieser Marke irgendwie etwas erwarte, dann mache ich das, weil ich ein zufriedener Kunde bin.
Ja.
Das bringt Image. Und nicht, weil du Plakate irgendwo rausklappst.
Das Einhalten von Versprechen ist, glaube ich, die Kernaussage da. Einhalten von Versprechen finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil du hast ja eigentlich auch dein Versprechen eingehalten, beziehungsweise hast du mir nicht versprochen, aber ich habe es irgendwie gespürt, dass bei dir sehr viel Wissen da ist in diesem Bereich und da von der Seite kann ich auch nur sagen, ist es mehr als bestätigt worden. Ich höre dir sehr gerne zu und ich finde den Input, den du lieferst, extrem wertvoll, auch extrem wertvoll für mich, muss ich ehrlich sagen. Also viele Sachen, die man einfach sehr gut anwenden kann. Also danke auf jeden Fall erstmal dafür. Ich weiß nicht, Robin, hast du noch eine Frage?
Also ich habe wirklich sehr viel gelernt. Deswegen auch von meiner Seite aus vielen Dank.
Gerne.
Für mich war wirklich interessant zu sehen, Marketing ist nicht einfach nur Werbung, sondern es ist wirklich den Markt verstehen. Und das heißt dann auch, wenn man ein hohes Werbebudget hat, vielleicht gar nicht einfach eine Kampagne fahren, sondern erstmal gucken, was ist denn intern überhaupt? Was haben wir für ein Produkt? Was sind unsere Werte? Was müssen wir da machen? Hat definitiv da mein Verständnis nochmal verändert. Ja, ich glaube, Schuko, gerade in diesem Punkt, was macht man am Anfang? Das ist natürlich für uns interessant, weil wir stehen irgendwo in dieser, sag ich mal, Schiene von Investoren, irgendwo am Anfang überlegen, okay, wie gehen wir da jetzt raus? Wie kommunizieren wir mit der Außenwelt? Worauf müssen wir jetzt am Anfang achten? Und ich glaube, da haben wir auch schon gesagt, eben dieses persönliche Gespräch, dass man guckt, wofür steht man? Wie bringt man das nach außen? Wie redet man mit den Leuten? Was wäre da zum Beispiel jetzt für uns oder für jemanden in unserer Position so ein guter Tipp? Also Seminare anbieten, Clubmitgliedschaften, gibt es da irgendwas, was man vielleicht noch beachten sollte, was sinnvoll wäre, so am Anfang?
Ja, eben das kann ich dir an lukrative Objekte kommen heran, eben durch über Beziehungsfelder. Das ist so, also in der Schweiz ist es zumindest so. Anders funktioniert das Spiel hier in der Schweiz praktisch nicht. Und du musst irgendwie in diesem Umfeld irgendwie aktiv sein.
Das gilt ja auch für die Privaten. Das gilt ja nicht nur für die großen Investoren im Immobilienbereich, sondern das gilt ja auch, weil selbst wenn ein Ehepaar sich eine Immobilie sucht, ist es das Beste, was die machen kann, Kontakte und an Leute ansprechen.
Absolut. Und das wird auch so gemacht, wo man jemanden kennt. Die Person wird einfach mal so gefragt. Wo ich einfach investieren würde, wäre schon bei euch, zuerst eine klare Vision haben, wo wollt ihr da tatsächlich hin? Und natürlich auch, dass ihr ein gutes Team seid, aber auch gut jeder Einzelne und einfach auch gut im Verkauf werden. Also auch richtig lernen, wie verkaufen, also wie kann ich gut mit Leuten umgehen, dass das Verkauf sehr gut funktioniert. Und dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht. Oder dass wenn du halt, dass du zu einer höheren Quote kommst als andere. Um das geht es im Grunde genommen. Also mit welchen Attributen muss ich den Leuten begegnen? Wie muss ich die mit deren Sprache umgehen, dass sie dann das tatsächlich richtig kaufen? Und in diese Dinge würde ich investieren. Also wie wird man ein guter Verkäufer? Ohne dass die Leute merken, dass man verkauft. Oder heute hat das Wort Verkäufer nicht den besten Ruf. Aber nichtsdestotrotz, es geht nur über Verkauf. Und es geht darum, wie versteht man die Leute und wie führt man die Leute in einem Gespräch.
Also sehe ich das dann, dass man am Anfang vor allem auch in sich selbst investiert.
Unbedingt
sollte.
Musst du, ja. Oder du musst auch in deine eigene Marke investieren, man muss in seine Persönlichkeit investieren. Oder man muss man muss selbstbewusst sein. Oder man darf nicht zweifeln an dem, was man tut. Also wenn du verkaufen willst, dann musst dich selber sein. Man muss rüberkommen. Man muss sich eine Position schaffen im Gedächtnis der Menschen. Dass sie sagen so, aha. Und man muss nicht nur physisch, dass man dasteht, sondern auch noch etwas verbal. Muss man daran arbeiten, was sage ich den Leuten, dass ich bei denen tatsächlich hängen bleibe?
Eine mentale Verfügbarkeit. Hängen bleiben, dass man dort an den denkt. Das Interessante ist, der Warren Buffett. Der Warren Buffett, den ja viele kennen, du ja sicher auch, der hat auf die Frage hin, was sein bestes Investment war, hat Warren Buffett geantwortet, auf einen Kommunikationskurs zu gehen. Und danach hat er seine Firma viel besser geleitet, besser verkauft, sich besser verkauft und er hat seine Frau kennengelernt. Und alles über diesen Kommunikationskurs, beziehungsweise das war so ein abgewandelter Kommunikationskurs von Dale Carnegie. Heißt der Dale Carnegie?
Ja, klar.
Wie man Freunde, ja. Genau, von dem war das so ein Kommunikationskurs. Und der sagte, das war das Beste, was der je gemacht hatte. Das war das beste Investment.
Genau, absolut. Die richtigen Bücher lesen oder eben solche Kurse machen, ganz wichtig. Es gibt noch ein Buch, Was ist Größe? Sondern Großdenken heißt das von einem Schmitz oder irgendwie so, ein Amerikaner. Musst du mal googeln.
Von meiner Seite aus, wie eben schon gesagt, vielen lieben Dank. Ich glaube, zum Thema Buchtipp, du hast einen Buchtipp mit Großdenken angesprochen, aber auch deine Bücher, ne? 100 plus 1 Tipps ist zum Beispiel ein gutes Buch, was man sicherlich lesen kann, werden wir auch verlinken zu diesem Download von dir.
Mhm.
Und ich würde mich freuen, wenn es nicht das letzte Mal ist, dass wir Kontakt haben, wenn du demnächst wieder in Düsseldorf bist, haben wir ja schon gesagt.
Ja klar, machen wir.
Ne? Dass dieses Versprechen steht, dieses Versprechen halte ich gerne ein. Und von meiner Seite aus bleibt eigentlich nichts zu sagen als ein ganz großes Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier in deinem Heimathafen Schweiz. Und von daher ganz lieben Dank.
Von mir vielen Dank, dass wir das machen konnten. Und ich glaube, es war wirklich sehr, sehr viel Wissen dabei. Ich habe sehr viel gelernt. Und dann hören wir uns sicherlich alle das nächste Mal wieder bei der nächsten Folge vom Immopuls Podcast.